Das sind wirklich Firmen, wo Compliance dann auch anfängt, Spaß zu machen. Bei aller Regulatorik und bei allem Papierkram, der nach wie vor natürlich notwendig ist. Dafür gibt es ja Systeme, um sich ein bisschen unterstützen zu lassen. Da fängt das dann auch an, wo dann auch die Mitarbeiter sagen, okay, was wir hier tun, das hat Hand und Fuß, das hat Sinn, das folgt einer gewissen Logik.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
In unserer heutigen Folge geht es über ein Thema, das sich für so manchen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht anfühlt wie Zahnschmerzen, aber es ist super wichtig und wenn man es beherrscht, lässt es Sie ja auch ruhiger schlafen. Die Rede ist von Cybersecurity im Allgemeinen und NIS 2 im Besonderen. Kein IT-Projekt, weit mehr als das, ein echtes Führungs- und Governance-Thema, sagt mein heutiger Gast und ich ergänze, Unternehmen scheitern im Ernstfall nicht an der Technik, sondern an unklaren Entscheidungswegen, schlechter Eskalation und fehlender Dokumentation. Da gehen wir doch jetzt mal tiefer rein und das sehr nutzwertig. Ich begrüße Oliver Riehl, Country Manager Dach für den Dachraum von Navex. Grüße Sie, Herr Riehl. Hallo.
Ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Vielleicht, bevor wir in die Untiefen von NIS 2 und Co. eintauchen, ganz kurz ein Satz zu Navex. Was macht Ihr Unternehmen ganz genau?
Ja, Navex ist ein Anbieter, der eigentlich den kompletten Compliance Circle jetzt abdeckt. Das heißt, das geht damit los, dass wir beispielsweise ein Hinweisgebersystem anbieten, dass wir entsprechend das Case Management dazu anbieten, dass wir aber auch Risikoanalyse machen. Aber auch wenn es darum geht, beispielsweise Policies zu verwalten, auffindbar zu machen, durchsuchbar zu machen. Also mehr oder weniger das komplette Spektrum, was man braucht, um eine gute Compliance in einem Unternehmen zu integrieren.
Cybersecurity und NIS 2 mit all den Anforderungen, die da auf deutsche Unternehmen teilweise schon da sind, teilweise präzise noch zukommen, ist ein Teil davon. Wir reden ganz viel drüber, aber das klingt auf vieles auch technisch. Ich frage Sie jetzt aber erstmal, was ist NIS 2 aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Einstiegsfrage, weil es tatsächlich oft sehr technisch eingeordnet wird. Nämlich, ich sage jetzt mal, als ein IT-Sicherheits- oder Cyber-Themen-Modul. Aber in Wahrheit ist es eigentlich eher, ich würde jetzt mal sagen, so eine Art Governance- oder Organisationsthema, von dem man sprechen könnte. Ich glaube, wenn man es jetzt vereinfacht sagen würde, würde man sagen, dass Unternehmen nachweisen müssen, dass sie jetzt bei einem schwerwiegenden Vorfall beispielsweise jetzt relativ strukturiert agieren und handeln können. Also eigentlich nicht nur, wenn etwas passiert und dann auf einmal rennen alle ganz wild los und gucken, was ist jetzt zu tun, sondern wirklich dann eben auch vorab relativ klar haben, was für Risikoebenen gibt es, wer ist zuständig, wer trifft die Entscheidung und wo wird das Ganze dann eben auch entsprechend relativ sauber dokumentiert. Und ich glaube, generell ist auch ein großer Aspekt jetzt, wenn wir von NIS 2 sprechen, dass eigentlich auch Unternehmen betroffen sind, die vorher eigentlich immer dachten, wir sind überhaupt nicht reguliert, nämlich beispielsweise jetzt Unternehmen aus dem Mittelstand. Da geht es um Dienstleister, Zulieferer, Organisationen, die generell kann man sagen, eigentlich vorher nicht im Fokus solcher Regulatorik standen. Und viele sind auf einmal auf einem Punkt, wo sie merken, okay, wir sind betroffen, wir müssen agieren, aber was ist eigentlich zu tun? Und dann würde ich sagen, ist vielleicht, wenn wir von NIS 2 sprechen, der dritte Aspekt, dass wir eigentlich die Verantwortlichkeiten auch so ein bisschen breiter fassen. Also früher hat man gesagt, okay, das macht unsere IT oder dafür gibt es irgendwie einen Prozess. Aber mit NIS 2 wird eigentlich viel mehr jetzt dargestellt, dass Organisationen zeigen müssen, wie Risiken erkannt werden, was für Eskalationswege es gibt, wie Entscheidungen nachvollziehbar dann entsprechend auch getroffen werden. Und deswegen würde ich sagen, ganz richtig, wie Sie gesagt haben, es ist weniger eine technische Richtlinie, sondern eher so eine Art Stresstest, der Unternehmen dann entsprechend oder die Unternehmen dazu zwingt, aufzuzeigen, wie reagieren sie, wenn es denn wirklich mal ernst wird. Also es rücken insgesamt, ich würde mal sagen, Strukturen und Prozesse und die Verantwortung eigentlich ein bisschen mehr in den Vordergrund.
Das ist aus meiner Sicht vielleicht auch gar nicht so unangebracht, denn da kann es nicht nur um die Existenz des Unternehmens hergehen. Wir kennen die Schaden, die entstehen können, sondern ja auch um Kundendaten und so weiter und so fort, ne? Also es ist mehr als nur eine Regulierung von vielen anderen in dieser langen Liste, die auf Unternehmerinnen und Unternehmern immer zukommen, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Ich glaube, ein sehr wichtiger Aspekt, den Sie vorhin gesagt haben, das ist, früher hat man eigentlich eher die Angst vor dem Schaden gehabt, ja. Und mittlerweile betrachtet man aber eigentlich Compliance auch eher als Chance, als natürlich eine Standardisierung, wenn wir von NIS 2 sprechen, dass wir einheitliche Qualitätsstandards auch in Europa dann entsprechend haben. Aber ich glaube, so diese böse Angst vor dem Schaden, die tritt mittlerweile so ein bisschen im Hintergrund. Und mittlerweile erkennt man immer mehr die Vorteile. Aber ja, es ist quasi so, dass NIS 2 jetzt nicht mehr bei der rein formalen Anforderung stehen bleibt. Also es reicht nicht mehr zu sagen, wir haben die Regeln und Prozesse, wir haben ein Konzept, sondern eigentlich ist die zentrale Frage, die über allem steht, funktioniert das Ganze auch? Kann das Unternehmen im Ernstfall belegen, warum sie wie entschieden haben? Und ich sage mal, wenn man frühere Regulatorik nimmt, dann wurde halt relativ schnell gesagt, okay, wir haben irgendwo den Prozess niedergeschrieben, aber es wurde nie wirklich getestet. Funktioniert das denn unter Druck beispielsweise, wenn die Uhr läuft? Eine konkrete Situation, irgendein Ereignis tritt ein, die Uhr läuft, das Unternehmen muss relativ schnell entscheiden, eskalieren, dokumentieren, aber auch kommunizieren und das Ganze dann auch noch nachvollziehbar und fristgerecht. Und da wird es halt sehr schnell sehr, sehr operativ. Also wenn man jetzt mal einen Blick auf die Geschäftsleitung beispielsweise wirft, dann kann man halt nicht mehr sagen, okay, das ist jetzt ein Thema der IT oder der Fachabteilung, sondern diese Cyber- und Ausfallrisiken sind jetzt mittlerweile oder werden immer mehr durch NIS 2 auch als unternehmerische Risiken in den Fokus eigentlich genommen. Und da werden jetzt diese ganzen Fragen von der Governance zentral, ja, also wer entscheidet auf welcher Basis, nach welchen Kriterien und wie wird auch sichergestellt, dass so eine Entscheidung beispielsweise überhaupt auch greift. Also zusammengefasst, vielleicht würde ich sagen, es ist jetzt weniger eine Vorschrift, sondern vielleicht könnte man es als Perspektivwechsel vielleicht beschreiben. Also weg von der Frage, sind wir compliant? Mehr so zu der Frage, sind wir handlungsfähig, wenn es jetzt auch darauf ankommt?
Sehr gut zusammengefasst, wie ich finde. Kommen wir zum Wie. Und frage ich mal erstmal negativ. Also, woran scheitern denn Unternehmen, Führungskräfte oft bei solchen, ich sage jetzt mal so platt, regulatorischen Anforderungen, die dann neu auf so eine Organisation zukommen? Man muss jetzt nicht, so NIS 2, okay, aber gibt ja auch andere Fälle. Gibt es so Muster, woran was einfach schief geht?
Ja, also jetzt habe ich gerade gesagt, naja gut, wir sind natürlich ein Anbieter, der mit Software hilft, Entscheidungen dann entsprechend auch zu treffen. Aber früher hat man vielleicht gedacht, man investiert in irgendeine Technik und hat dann seine ganzen Compliance-Themen adressiert und hat die im Griff und entspricht auch der entsprechenden Regulatorik. Aber ich glaube, der größte Fehler oder der größte Punkt, wo Firmen wirklich scheitern, ist eigentlich die organisatorische Klarheit. Und wenn solche Systeme eingeführt werden, dann wird immer als erstes, wenn man sich natürlich seriös damit beschäftigt, wird nach genau dieser Klarheit gefragt. Da müssen genau diese Prozesse dann entsprechend auch softwareseitig oder generell applikationsseitig dann auch aufgefangen werden. Also, was ich relativ häufig sehe, sind eigentlich genau diese unklaren Entscheidungs- und Eskalationswege. Dann passiert was und dann steht auf einmal die Frage im Raum, ist so ein Vorfall überhaupt meldepflichtig oder nicht? Wer hat jetzt die Verantwortung? Wer gibt die Meldung ab? Und wann gibt er sie ab? Und wenn man vielleicht einen Oberbegriff über NIS 2 schreiben kann, dann ist, wenn etwas kritisch ist, dann ist die Zeit natürlich dann eben der größte kritische Faktor. Und das versucht NIS 2 auch so ein bisschen zu unterstreichen. Und vielleicht ganz allgemein gesagt, natürlich auch, wenn man jetzt nur auf Software und wenig auf Prozess schaut, dann gibt es natürlich auch die Falle, wenn jetzt viele Compliance-Aspekte, die ich in der Vorstellung über Navex dann beispielsweise auch gesagt habe, isoliert betrachtet werden, also Incident-Prozesse in der IT oder das Risiko wird dann im Compliance-Umfeld betrachtet oder die Dokumentation obliegt dem Legal-Bereich, wenn diese Dinge dann nicht ineinander greifen, dann hat man dann entsprechend auch ein auch ein Problem.
Kurz Werbung, in einer Minute geht's weiter. Der Arbeitsalltag beginnt, Sie öffnen den Laptop und sofort prasseln Zahlen, Reports und zig Rückfragen auf Sie ein. Alles ist wichtig, alles dringend, nichts darf aufgeschoben werden. Aber es geht auch anders mit Sage Intacct. Die cloudbasierte Finanzierungsmanagementlösung unterstützt Unternehmen seit Jahren dabei, Finanzen klarer, effizienter und vorausschauender zu steuern. Mit Echtzeittransparenz, automationsstarken Workflows und ganz neu eben auch mit Sage Copilot, dem KI-Assistenten von Sage. Der Copilot fasst die wichtigsten Kennzahlen Ihres Tages zusammen, unterstützt bei Routineaufgaben, generiert Analysen und erstellt auf Wunsch sogar professionelle Kommunikationsentwürfe. Wenn Sie Sage Intacct und den Copilot von Sage mal ausprobieren möchten, bekommen Sie als Hörerin oder Hörer von Markt und Mittelstand 20% Rabatt auf die ersten 12 Monate. Sie müssen nur kurz auf die Website gehen, sage.com/mum, also sage.com/mum. Den Link und vieles weitere finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Viele Unternehmen investieren ja jetzt auch in Tools, in Systeme rund um Cybersecurity. Aber Sie sagen, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, das ist gut, aber es reicht nicht, um am Ende des Tages wirklich compliant zu sein.
Ganz genau. Also ich glaube, Tools und Systeme sind wichtig. Und jetzt mal so ein Beispiel aus der Praxis. Firmen wachsen und Compliance-Teams oft nicht. Und natürlich mit einem funktionierenden Compliance-Programm betreibt man ja auch eine Art von Aufklärung seiner Mitarbeiter. Das heißt, die Leute nehmen im besten Fall diese Systeme auch besser wahr. Und das ist ja auch das, was man damit möchte. Man möchte eigentlich nicht wenig Fälle haben. Was heißt eine hohe Dunkelziffer? Natürlich möchte man wenig Fälle insgesamt haben, wenn man eine gute Compliance-Kultur hat, sondern man möchte ja relativ möglichst früh auch diese Fälle zur Kenntnis bekommen, um dann entsprechend auch reagieren zu können. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Tools und Systeme natürlich wichtig sind, aber die Probleme natürlich jetzt nicht automatisch lösen, wenn wir vorher die Prozesse entsprechend nicht definiert haben. Also da kommen wir wieder an den Punkt, wer entscheidet im Zweifel. Die Technik ist vorhanden, aber die Governance fehlt beispielsweise. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel gucken, ein Tool für so ein klassisches Incident Management oder für ein anderes Risiko, die brauchen auch unterschiedliche Dokumentationen, dann gibt es vielleicht auch keine einheitlichen Abläufe beispielsweise und im Ernstfall geht da einfach unheimlich viel Zeit verloren, werde ich heute, glaube ich, öfter sagen, den Faktor Zeit. Und deswegen ist mein Statement, also diese Systeme funktionieren nur, wenn man sich in der Logik beim Aufbau der Systeme dann natürlich viele Gedanken über die eigentlichen Prozesse gemacht hat und diese Prozesse dann entsprechend auch fachübergreifend gelebt und immer wieder erprobt werden, so dass es quasi Teil auch der Unternehmens-DNA wird.
Okay, also wenn ich es ja eben auch richtig verstanden habe, macht NIS 2 Compliance irgendwo auch zur Chefsache. Was heißt denn das jetzt für die Chefinnen und Chefs so im Alltag? Also müssen die alles verstehen rund um diese Themen? Wo ist die Grenze so irgendwie? Wie kann man das einordnen?
Also ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen provokativ, wenn ich sage, ja, also Sie müssen das schon verstehen, weil früher war vielleicht eher so, Chefsache heißt, wir delegieren das an irgendeine Abteilung. Ja, aber heute bedeutet Chefsache, die Verantwortung wird tatsächlich auch übernommen und es wird eben nicht mehr still delegiert. Also für eine Geschäftsleitung oder einen Vorstand heißt das eben auch, dass sie faktisch verstehen müssen, wie ihre Organisation im Einzelfall, wenn irgendwas passiert, wirklich handelt und nicht nur, wie jetzt so ein Prozess auf dem Papier aussieht. Also das ist wieder Teil dieser ganzen DNA, wo dieses ganze Spiel dann entsprechend auch Hand in Hand entsprechend gehen muss. Also sprich, es muss klar sein, wer bei einem Vorfall entscheidet, wer eine Einstufung vornimmt, wer die Verantwortung beispielsweise auch übernimmt für so eine Entscheidung. Und natürlich, wenn wir wieder von der Transparenz sprechen, Führungsgremien brauchen heute immer zu jedem Zeitpunkt ein verlässliches Lagebild. Und wenn wir jetzt von Risiken aktuell sprechen, okay, was gibt es für Risiken, was gab es für Vorfälle, was gab es für Hinweise, wie schnell wurden diese bearbeitet und was wurde daraus gelernt natürlich auch, Also ich glaube, die Aufsichtsgremien werden verstärkt einfach in diesem Bereich dann eben auch bei den Geschäftsführungen dann die entsprechenden Fragen auch anbringen.
Und im Zweifel auch, wenn Fehler entstehen. Sie haben den Faktor Zeit eben schon genannt. Also ich nehme jetzt mal stark an, Bummeln ist nicht so gut. Aber auf der anderen Seite dann trotzdem nochmal die Frage, welche typischen Fehler bei allen individuellen Situationen sehen Sie denn bei den Firmen, die sich jetzt gerade auf NIS2 vorbereiten, mal abgesehen davon, dass es einige zu langsam tun, wie ich schon entnommen habe?
Ja, gut. Ja, ich muss es trotzdem sagen. Also der häufigste Fehler ist, dass sie einfach zu spät anfangen und dass sie eigentlich viel zu lange gar nicht wissen, dass sie überhaupt betroffen sind. Und wozu führt das, wenn ich zu spät anfange und entsprechend ich weiß, ob ich betroffen bin? Das sind dann alles hektische Einzelmaßnahmen. Und ich glaube, NIS2 bettet das Ganze halt immer wieder in diesen Gesamtkontext ein. Und ein zweiter Fehler ist aber auch jetzt neben der Tatsache, dass man unter Umständen zu langsam ist, wieder nur ein zu starker Fokus alleine auf Technik. Also man spricht immer über Systeme, über Tools, über Security-Lösungen und so weiter. Aber wieder viel zu wenig über die Abläufe und über die die Zuständigkeiten beispielsweise auch. Also ich glaube, die Technik ist mitunter da, nicht überall. Aber im Ernstfall weiß man nicht so genau, okay, wie gehe ich jetzt trotzdem damit um? Und natürlich auch ein weiterer Fehler, der häufig unterschätzt wird, ist die Frage der Dokumentation. Also viele Organisationen reagieren unter Umständen, haben aber Schwierigkeiten im Nachhinein nachzuweisen, warum sie zu bestimmten Entscheidungen getroffen sind. Und wenn wir von der Etablierung von Qualitätsstandards sprechen, dann ist natürlich die Dokumentation auch von dem Warum und der Nachvollziehbarkeit auch entsprechend wichtig. Und ich glaube, vielleicht als letztes, dass NIS2 oft als ein Fehler ist, dass NIS2 oft als isoliertes Projekt betrachtet wird. Also zuständig ist dann beispielsweise die IT oder die Compliance und andere Bereiche bleiben aber völlig außen vor. Wir haben eben über die Geschäftsleitung gesprochen, wir haben über die IT gesprochen, wir haben aber auch über Recht und also Legal gesprochen und Compliance. Und ich glaube, dass in vielen Unternehmen noch nicht so ganz bewusst ist, dass es eben nicht eine Tickbox, okay, das macht jetzt die Compliance-Abteilung, sondern dass das Ganze eher ein relativ orchestrierter Vorgang dann ist, wo viele, viele Hände ineinander greifen müssen.
Auf die Gefahr, dass ich mit der nächsten Frage das große, komplexe Thema NIS2 noch komplexer mache.
Ja.
Inwiefern ist NIS2 vielleicht auch ein Teil des großen Ganzen, was auch Regulierung angeht? Welche anderen Dinge kommen im Zweifel, die verwandt sind, womöglich auf die Unternehmen noch zu in dieser Hinsicht, was Compliance auch angeht?
Also wenn wir jetzt von Compliance sprechen, dann würde ich sagen, dass generell Regulierung insgesamt wesentlich operativer wird und dass das, glaube ich, der größte Unterschied ist und dass wir näher an eine Unternehmensführung beispielsweise auch heranrücken. Dinge, die jetzt da zusätzlich kommen können, ist einfach nur, dass wir weg vom Papier mehr zu Verantwortung dann entsprechend gehen. Also es geht wirklich weniger darum, ob jetzt Regeln existieren, sondern dass Unternehmen wirklich zeigen, ob die auch entsprechend funktionieren. Und ich meine, wir haben schon über ESG-Vorgaben gesprochen, über den AI-Act, wir haben über die Lieferkettenpflichten bekommen. Und eigentlich ist NIS2 nur so eine logische Konsequenz, die jetzt weitreichender Unternehmen, nicht nur der kritischen Infrastruktur, sondern generell Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise relevant, auch systemrelevant sind, dann mit in die Pflicht genommen werden. Und von daher werde ich auch oft gefragt, naja, gibt es auch sowas wie eine Art Überregulatorik oder dass die Leute sich erdrückt fühlen? Aber ich glaube, wenn man es wirklich schafft, Compliance als Teil einer Kultur zu verstehen, auch den Nutzen daraus zu ziehen. Und viele Unternehmen sagen auch beispielsweise, wenn sie Geschäft mit anderen Unternehmen machen wollen, da werden wir gezielt gefragt nach unserem Code of Conduct, nach unseren Compliance-Vorgaben, ob wir ein Hinweisgeberschutzsystem haben und so weiter. Also Sprich, es bringt mich natürlich auch heutzutage in eine Situation, relativ kompetitiv beispielsweise dann auch zu sein und meine Qualitätsstandards dann entsprechend auch darzustellen. Und wenn wir noch Zeit haben, aber ein Beispiel, die Datenschutzgrundverordnung. Das war doch damals ein Thema, wo geschimpft wurde und es war fast schon verhasst, muss man fast sagen. Und mittlerweile muss man sagen, gerade nicht nur, wenn man ins europäische Ausland, insgesamt auch ins weltweite Ausland guckt. Mittlerweile hat sich das eigentlich zu einem Qualitätsstandard entwickelt und die Firmen werben damit, dass sie entsprechend dort sogar über das eigentlich vorgeschriebene Maß hinausgehen. Und ich glaube, so würde ich eigentlich auch NIS 2 sehen. Es hält die Taschenlampe auf einen Bereich drauf, der über viele Jahre mehr oder weniger nur auf dem Papier Bestand hatte.
Das wäre zum Abschluss auch wirklich noch mal meine Einschätzung an Sie als erfahrenen Compliance-Manager, sage ich mal so platt. Wenn es pragmatisch zugeht und die Menschen, die Geschäftsführenden, wie auch immer, das Gefühl haben, dass es operativ durchdrungen haben, genau wie Sie sagen, aber dann noch das Gefühl haben, okay, dass ich das hier machen muss, ist irgendwie doch sinnvoll. Fühlt sich das dann anders an als diese Papiertigerei aus Brüssel im Zweifel, wo man auch nicht so immer das Gefühl hat, das ist ganz pragmatisch? Also sehen Sie da einen besseren Umgang, besseres Gefühl für Bürokratie? Ich sage das jetzt mal ganz, ganz flapsig.
Ja, das sehe ich. Und das geht wieder so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was ich gesagt habe. Aus welcher Motivation heraus betreibt man Compliance? Ja, früher war es fast die Angst vor Strafe. Dann kam so ein bisschen, okay, es kann ja auch ein Qualitätsstandard sein. Viele Firmen, die bei uns anfragen, die sind auch sehr scharf drauf, wenn ich das mal ein bisschen flapsig formulieren darf, sich beispielsweise auch zertifizieren zu lassen, um nach außen eben auch zu zeigen, das ist uns wichtig und wir leben das auch. Wir haben diese Kultur entsprechend auch aufgebaut. Und wenn man natürlich dann auch sieht, dass die Geschäftsleitung da mit an Bord ist und ich sag mal, Unternehmen, die, mit denen wir interagieren, und die ein gesundes Compliance aufgebaut haben, da berichtet beispielsweise die Compliance auch oft direkt an die Geschäftsleitung. Und jetzt, ist nicht irgendwo, im Organigramm dann irgendwo angedockt, ja. Das sind wirklich Firmen, wo Compliance dann auch anfängt, Spaß zu machen. Bei aller Regulatorik und bei allem Papierkram, der nach wie vor natürlich notwendig ist. Dafür gibt es ja Systeme, um sich ein bisschen unterstützen zu lassen. Aber das einmal zu durchdenken, dann auch schnell agieren zu können und im Krisenfall, sage ich mal, und darum geht es ja auch, und das ist ja auch Kern der NIS2-Regulatorik, sich mehr oder weniger auch vorzubereiten. Da fängt das dann auch an, wo dann auch die Mitarbeiter sagen, okay, was wir hier tun, das hat Hand und Fuß, das hat Sinn, das folgt einer gewissen Logik. Und auch an einem Freitagabend bin ich immer in der Situation, entsprechend da Entscheidungen auch zum Wohle des Unternehmens und dessen Kunden dann entsprechend zu treffen. Und ich glaube, dass dieses Umdenken dann genau, wie Sie richtig gesagt haben, dann auch in diese Richtung stößt. Okay, wir vollziehen jetzt einfach mal diesen Perspektivwechsel und schauen da einfach mit ganz anderen Augen auf Compliance.
Compliance kann auch Spaß machen. Das ist jetzt mein Zitat der Woche, das nehme ich auf jeden Fall mit.
Ja, definitiv würde ich unterstreichen.
Wenn man mit Ihnen drüber spricht, auf jeden Fall. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich sage vielen Dank, Herr Riel.
Sehr, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.